Ich darf auch noch den Predigttext lesen. Der steht heute im Johannes 1, Vers 43 bis 51. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen.
Hallo, guten Morgen auch von mir. Manche habe ich schon Hallo gesagt, ich glaube den meisten, aber manchen vielleicht auch noch nicht. Ich bin Tobias, ich bin Pastor hier bei Mittendrin und ich freue mich, dass wir heute diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Und ich freue mich auch, heute predigen zu dürfen über den Text, den ihr gerade gehört habt. Eine spannende Geschichte, da steigen wir heute ein bisschen ein. Ist das von der Lautstärke so gut? Hört mich sehr laut hier vorne, aber wenn das passt, dann ist gut. Kathi hat vorhin auch schon so ein bisschen eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt. Ich erinnere mich an mein letztes Schuljahr, damals kurz vorm Abitur stand ich und da waren die Osterferien und in den Osterferien habe ich mit einem Freund an einer Mitarbeiterschulung teilgenommen für Jugendmitarbeiter, also alle so recht, es gibt so eine Juleika-Karte, die kann man machen, ja, hier hat schon mal jemand gemacht, so rechtliche Sachen und Dinge, auf die man achten muss und da kamen junge Erwachsene aus ganz Deutschland zusammen. Und wir haben diese Woche da zusammen verbracht und am letzten Abend gab es so die Möglichkeit, wo jeder so ein bisschen erzählen konnte, ja, was war gut, wie war die Zeit so hier in dieser Woche. Und ein junger Mann ging nach vorne, kam aus Franken in Bayern, mit so ein bisschen Akzent, die hat er gesprochen und stellte sich vorne hin und meinte, ja, eigentlich... Eigentlich hätte ich fürs Abitur lernen müssen, aber ja, ich mache ich nicht, ich wollte hier hinkommen, passt schon, ich klappe das nächste Woche. Und ich weiß, wie ich da saß und dachte, boah ey, was für ein überheblicher, arroganter Typ. Wirklich in allem, wie er das so erzählt hat, in meinem Eindruck war, ich habe ihn danach nicht wieder gesehen. Ich bin wieder zurück, habe noch ein Jahr Zivildienst gemacht und dann ein Jahr später bin ich zum Studium gegangen. Und ich kannte dort niemanden und ich habe Theologie studiert, das waren gar nicht so Riesengruppen, man hat viel mit den Leuten dann auch zu tun, mit denen man zusammen ist und es kam, die verschiedensten Leute zusammen waren so 50 Leute und einer von dieser Personen war auf einmal dieser Typ, ich habe ihn sofort wieder erkannt und ich dachte, ach du liebe Zeit, 5 Jahre jetzt mit dem da zusammen, das wird ja super, echt jetzt. Und es ging tatsächlich auch noch so ein bisschen weiter, so die ersten Wochen und die ersten Gespräche, die man hatte. Und ich dachte, oh. Ein kurzer Sprung nach da, dann darüber hinaus, jetzt 16 Jahre nach dieser Begegnung, 17 Jahre nach dieser ersten Begegnung, sind wir mit die besten Freunde überhaupt. Also ist einer meiner besten Freunde einmal im Monat und jetzt auch schon 11 Jahre nach dem Studium, treffen wir uns über Zoom, tauschen uns über unser Leben aus. Wir machen einmal im Jahr immer Urlaub zusammen, wo wir zusammen weg sind. Also total krass, wie mein erstes Bild, was ich von der Person hatte, völlig über den Haufen geworfen ist. Und ja, er hat eine direkte Art und hat manche Sachen, da kann man sich auch dran stoßen. Aber ich habe so viel Cooles irgendwie neu entdeckt, was ich am Anfang dachte, so etwas brauche ich nicht. Mein Bild wurde komplett über den Haufen geworfen. Mein erster Eindruck war tatsächlich falsch. Ich weiß nicht, ob ihr sagt, mein Eindruck ist immer der richtige, wenn ich einen Eindruck am Anfang habe. Manchmal geht es so, oft stimmt es ja auch, aber hier war es bei mir tatsächlich auch anders. Wir haben gerade eine Predigtreihe für die, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, hier in der Kirche, wo wir uns genau auch mit so Begegnungen von Menschen beschäftigen. Und zwar nicht nur einfach irgendwelchen Begegnungen, sondern Begegnungen, die Menschen mit Jesus haben. Da gucken wir uns verschiedene Texte aus der Bibel an. Und eine Sache, die, glaube ich, all diesen Geschichten irgendwie gemeinsam haben, ist, dass in dieser Begegnung, wo Menschen Jesus begegnen, auf einmal ihre Welt irgendwie auf den Kopf gestellt sind, sie irgendwie ganz andere Fragen kriegen, mit denen sie vielleicht gekommen sind, oder sich komplett was verändert durch die Begegnung mit Jesus. Und heute gucken wir uns eine solche Begegnung an, eigentlich zwei, nämlich die Begegnung von Philippus und Nathanael, die mit Jesus hatten. Und ich glaube, als ich mich damit so beschäftigt habe, ist da einiges drin, was auch für uns heute relevant ist, wo wir irgendwie sehen können, wer ist eigentlich Jesus, wie ist er und was hat das vielleicht mit mir zu tun? Und ich möchte mit euch heute in so drei Punkte ein bisschen näher reinschauen. Das erste ist auf den ersten Blick, das zweite komm und sie selbst und das dritte gesehen werden. Diese Begegnung von Jesus, die Rebecca gerade vorgelesen hat mit Nathanael und Philippus, die spielt vor 2000 Jahren in Israel und findet dort statt. Und das ist ganz am Anfang von dem öffentlichen Auftreten von Jesus. Also Jesus hat noch nicht besonders viel gemacht, was Leute mitgekriegt haben. Und er geht los und er ruft Leute, ihm nachzufolgen, also mit ihm unterwegs zu sein. Und jetzt ist Jesus hier gerade so ein bisschen auf dem Sprung. Er will weiterreisen nach Galiläa und dann heißt es hier relativ kurz, gerade als er losreisen will nach Galiläa, trifft er Philippus. Und er sagt dann zu Philippus, folge mir nach. Viel mehr steht hier nicht, aber anscheinend reichen diese Worte bei Philippus, dass er sagt, boah, irgendwas ist hier, irgendwas ist in dieser Person, sodass er dann wirklich sagt, jo, ich will diesem Jesus folgen. Und folgen war jetzt mehr als, willst du mit mir nach Galiläa reisen, sondern willst du dich wirklich komplett mir anhängen, von mir lernen, mit mir unterwegs sein und an meiner Seite zu sein, von mir lernen. Und irgendwie merkt Philippus, Jesus ist der, heißt es hier in dem Text, auf den wir als Volk Israel doch die ganze Zeit gewartet haben. Also es gab damals eine große Erwartung der Menschen zu der damaligen Zeit, dass irgendwann ein Retter kommen würde, jemand, der das Volk Israel befreien würde. Jemand, der sie von dieser Herrschaft der Römer, die hatten damals das Land besetzt, doch befreien würde. Sie waren unterdrückt, fremdbestimmt und sogar im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, gab es ganz viele Ankündigungen davon. Irgendwann wird so eine Person kommen und diese Retterfigur wird kommen. Und Philippus ist jetzt nach dieser Begegnung mit Jesus, wo wir gar nicht viel zu lesen, wo Jesus ihm sagt, komm, folge mir nach, merkt er auf einmal, okay, dieser jemand, auf den wir hier alle die ganze Zeit warten, seit Jahren und vielleicht gerade durch die Unterdrückung der Römer oder Besetzung der Römer noch mal mehr, dieser jemand, das ist Jesus. Und mit dieser Erkenntnis bleibt Philippus nicht für sich alleine, sondern er rennt sofort zu seinem Freund Nathanael und sagt ihm genau das. Ich lese noch mal die Verse vor. Er sagt, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, voller Begeisterung und Enthusiasmus kommt er da zu seinem Freund Nathanael. Aber er merkt, bei Nathanael ist da wenig von Begeisterung und Enthusiasmus, als er ihm davon erzählt. Denn gerade beim letzten Satz von Philippus merkt Nathanael, warte mal, das passt doch hier gar nicht zusammen. Denn er sagt etwas, er sagt nämlich, wir haben den gefunden, auf den wir so lange gewartet haben, Jesus aus Nazareth. Für Nathanael wahrscheinlich mehr so ein schlechter Scherz oder eine blöde Idee von seinem Freund. Denn Nathanael, das sehen wir später auch, wie Jesus ihn so bezeichnet, war wohl jemand, der sich sehr gut mit diesen ganzen Texten des Alten Testaments auskannte. Der wusste ganz genau, wie und wo sollte wie ein Retter dann irgendwann kommen und wie wäre das. Und vielleicht war er sogar jemand, der ganz persönlich damit gerungen hat und vielleicht gebetet hat. Er war ein frommer Jude, der gebetet hat, komm, dieser Retter soll doch jetzt endlich kommen. Und dann sagt Philippus zu ihm, Jesus aus Nazareth. Und damit war für Nathanael klar, ja, das kann nicht sein, denn das passt nicht. Ein Retter aus Nazareth. Nazareth, wir haben das vielleicht, wenn ihr schon öfter mal in der Kirche wart, schon öfter gehört, aber damals, Nazareth war ein kleines, unbedeutendes Kaff. Also das waren so 200 Einwohner, schätzt man, hatte es zu der damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat. Und im ganzen Alten Testament in der Bibel, es wird nirgendwo erwähnt. Es hat überhaupt keine Bedeutung. Und Nathanael weiß, reagiert skeptisch und sagt vielleicht schon ein bisschen genervt zu dieser rhetorischen Frage, Nazareth, was soll da schon Gutes herkommen? Als Philippus so voller Begeisterung zu ihm kommt. Für mich waren die letzten Wochen sehr cool. Es sind meine Lieblingswochen eigentlich im Jahr, denn die letzten drei Wochen davor, letzte schon eine Woche um, davor die letzten drei Wochen, lief die Tour de France. Ich sehe schon hier nur begeisterte Gesichter. Für mich ein Riesenhighlight, das größte Radrennen der Welt. Die besten Rennfahrer, die sich drei Wochen wirklich quälen, die Berge hoch, die Alpen in den Pyrenäen. Ich liebe es, diese Taktiken zu sehen, wie die Teams miteinander da arbeiten. Und ich habe abends immer noch mir die Zusammenfassung angeguckt, wenn ich das Rennen nicht gucken konnte. Zwei Podcasts habe ich jeden Abend gehört, wo nochmal die Rennen von jedem Tag ausgewertet wurden. Und vielleicht so wie bei euch, ich habe zwischendurch in diesen drei Wochen immer wieder Leuten versucht, meine Begeisterung für die Tour de France anderen irgendwie näher zu bringen, aber meistens war die Reaktion ähnlich wie bei Nathanael, dass Leute gesagt haben, Tour de France, so ein paar gedopten Radfahrern da gucken, wie sie die Berge hochfahren und das irgendwie über 5 Stunden lang, ja, danke schön, das brauche ich nicht, das ist doch größer Quatsch. Und vielleicht hat sich so ein bisschen Philippus auch hier so gefühlt, als er Nathanael davon erzählt hat. So, ich voller Begeisterung und dann gibt es keine Resonanz darauf. Und vielleicht geht es aber einem oder ging es manchen von euch auch schon mal hier, wenn ihr zum ersten Mal hier seid oder vielleicht mal als ihr das erste Mal hier wart, dass ihr auch so gedacht habt, als euch vielleicht jemand eingeladen hat, hier zur Kirche zu kommen, oh, Kirche, Jesus, Glaube, was soll da schon Gutes dran sein. Also was soll da sein? Innerlich so eine rhetorische Frage. Das ist doch in unserer aufgeklärten Zeit im 21. Jahrhundert, da sind wir doch drüber hinaus. Also was soll da schon irgendwie sein? Und vielleicht bist du auch heute hier, hast das Lied schon gehört, es wurde am Anfang gebetet, hörst mich jetzt hier vorne reden und denkst, wo bin ich hier gelandet? In einem Gottesdienst. Und ich glaube, und das wird auch hier in dieser Geschichte so ein bisschen deutlich, es ist erstmal voll okay. Es ist voll okay, skeptisch zu sein, nicht alles gleich zu glauben, sondern ich glaube, es ist sogar gut. Also nur weil jemand einem was sagt, nur weil ich euch sage, die Tour de France ist der Wahnsinn, müsst ihr das nicht sofort glauben, sondern ihr müsst euch mal 3 Wochen mit mir hinsetzen und die gucken, dann werdet ihr es vielleicht auch entdecken. Und ich glaube, es ist sogar gut, skeptisch zu sein, gerade wenn es um sehr existenzielle Sachen geht. Also wenn es so etwas geht wie Gott, gibt es sowas, ist da was dran? Und deshalb ist es bei uns bei Mittendrin tatsächlich total wichtig zu sagen, nicht wenn du hier vorne reinkommst, dann an der Garderobe gibst du bitte deine Fragen, deine Zweifel, deine Anfragen bitte ab, sondern das ist ja doch, du bist willkommen genau damit und nicht mit nur perfekten Antworten, wo alles Zweifel stören und irgendwie nicht dazugehören, sondern das ist gut. Und wir sehen das immer wieder, vielleicht bist du auch schon lange irgendwie als Christ unterwegs, aber merkst heute so, ja, ich habe über die Zeit, am Anfang war ich vielleicht begeistert, aber sind mehr Fragen und Zweifel irgendwie dazugekommen und ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wie ich dazu stehe. Und das Spannende ist, in der Bibel eigentlich, wenn wir so durchschauen, da sehen wir ganz viele Geschichten von Menschen. So wie bei Nathanael hier, der nicht direkt mit Enthusiasmus, ja, glaube, ja, Jesus schreit, sondern Nazareth, was soll da Gutes kommen? Wir sehen in den Psalmen, das sind die Lieder, die wir in der Bibel finden und die Gedichte, wo Menschen, die irgendwie an Gott glauben, aber an einen Punkt in ihrem Leben kommen, wo sie fragen, Gott, warum ist die Situation gerade so, wie sie ist? Warum greifst du nicht ein? Wo Fragen sind, wo Zweifel sind, wo sie irgendwie denken, wie kann das Ganze denn so sein? Ich glaube, Skepsis ist kein Widerspruch zum Glauben, sondern kann manchmal sogar ein Anfang sein. Oder vielleicht, wie der Autor und Pastor Timothy Keller es mal gesagt hat, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein Körper ohne Immunsystem. Aber ich glaube, es gibt zwei Arten von Zweifeln. Es gibt einmal den, wenn jemand euch was erzählt und sagt, ja, dass man dann sagt, ja, glaube ich nicht, die Tür ist zu, macht zu, kann ja nicht sein, beschäftige ich mich gar nicht mit. Oder es gibt einen Zweifel, wo man sagt, boah, glaube ich nicht, klingt irgendwie komisch, aber vielleicht gehe ich dem mal nach und gucke, ob da vielleicht doch was dran ist. Und vielleicht, und ich gehe davon aus, dass da nichts dran ist, dann führt diese Skepsis vielleicht dazu, dass ich meine Position stärken kann und sicher sein kann, ja doch, ich bin jetzt überzeugt davon, dass es so ist, oder dass ich vielleicht was Neues entdecken kann. Dass ich trotz meiner Skepsis vielleicht so einen zweiten Blick wage und nicht nur diesen ersten. Aber ich glaube, so wie, wenn ihr so seid wie ich, ist es nicht so häufig der Fall. Ich habe mir in der Vorbereitung mal die Frage gestellt, wann habe ich zu irgendeinem Thema eigentlich mal meine Meinung geändert? Also wie oft kommt das vor? Und damit ich nicht die ganze Zeit hier rede, sondern auch ihr vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen könnt, möchte ich diese Frage mal an euch geben. Einfach an den Tischen, nehmt euch mal ein bisschen Zeit und stellt euch mal diese Frage, denkt mal kurz drüber nach, wann habt ihr eigentlich zu irgendeinem Thema mal eure Meinung geändert? Und wenn ihr sagt, vielleicht sagt ihr auch, muss ich ja nicht, ich bin ja eh, liege ja eh richtig, muss ich ja nichts ändern, dann könnt ihr auch darüber ins Gespräch kommen oder warum das auch schwerfällt. Also tauscht euch gerne auf, da wo ihr alleine setzt, setzt euch vielleicht mal so ein bisschen zusammen. Wann habt ihr mal über irgendein Thema eure Meinung geändert? Ich unterbreche euch mal, auch wenn es wahrscheinlich spannend ist, mal zu hören, dass ihr alle eure Meinung gar nicht ändern müsst, weil ihr ja eh recht habt oder die Momente, wo man das mal passiert hat. Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so einfach, wenn man länger drüber nachdenken würde, vielleicht heute Abend, Nachmittag fällt einem noch da so die eine oder andere Geschichte ein, jo, stimmt, da habe ich mal meine Meinung geändert. Aber es ist, manchmal ist es auch so, wenn man von Sachen überzeugt ist, dann ist es schwer, dann braucht man was Gutes, was einen irgendwie die Meinung ändern kann. Also bei Nathanael hier, und ich möchte ein bisschen weitermachen mit dem Text, ist es auf jeden Fall so, er hat eine feste Meinung, aber ich finde es spannend, wie Philippus damit umgeht. Also sein Freund Philippus, der eine ganz andere Meinung hat, was anderes erlebt hat, was er macht. Und es ist mein zweiter Punkt, wo er sagt, komm und sieh selbst. Und vielleicht, manche von euch kenne ich, sind Christen, sind irgendwie mit Jesus unterwegs und haben gesagt, ja, ich gehe ganz bewusst hier sonntags in einen Gottesdienst. Und vielleicht ist das, was Philippus hier erlebt, manchmal auch das, wo wir sagen würden, ja, das sind solche Situationen, wo ich eigentlich ein bisschen Angst vor habe. Also vielleicht denkt man so, boah, ich habe irgendwann mal mein Mut und mein Enthusiasmus mal alles so zusammengenommen und habe vielleicht meinem Freund oder Nachbarn oder jemand aus meiner Familie voller Begeisterung erzählt von meinem Glauben, von Gott. Und alles, was passiert, ist so ein bisschen wie bei Nathanael, dass der andere nicht so reagiert, sondern denkt, boah, was soll das denn? Und Nathanael reagiert nicht nur einfach skeptisch, sondern was wir irgendwie auch sehen bei ihm, er stellt eine Frage, die nicht nur einfach eine rhetorische Frage ist, sondern eine Frage, auf die Philippus keine Antwort hat und die gleichzeitig irgendwie eine gute Frage ist. Also er stellt: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Diese Frage ist, wenn man sich die Bibel anschaut, nicht aus der Luft gegriffen und nicht einfach nur so eine spöttische Frage, sondern es ist eine theologische Frage, weil im Alten Testament, und Nathanael kannte sich da wahrscheinlich gut mit aus, war klar, dass wenn irgendwann dieser Retter kommen wird, dann kommt er nicht aus Nazareth, sondern dieser Retter, der wird aus Bethlehem kommen. Und Philippus, er hört jetzt diese Frage von seinem Freund und das ist das, was man vielleicht sagt, oh, wie soll ich jetzt auf diese Frage antworten? Und er hat keine Antwort. Er kann nicht antworten und sagen, jo, genau, ach ja, das ist so und so, sondern er trifft quasi so einen wunden Punkt und zumindest ist es bei mir manchmal so. Und wenn ich zurückdenke, gab es Momente, wo ich dachte, boah, soll ich da jetzt das erzählen? Was ist, wenn irgendwelche Anfragen kommen, wo ich auch keine Ahnung habe? Also wenn jemand dann fragt und solche Fragen werden einem gestellt, ja, warum gibt es denn, wenn du an Gott glaubst, warum gibt es denn so viel Leid? Oder warum hat die Kirche denn das oder das jetzt schon wieder gemacht? Und ich habe auch zu vielen Fragen oder hatte auch in meinem Leben immer zu vielen Fragen keine perfekten Antworten. Und manchmal fehlten einem vielleicht auch die Worte, dass man abends im Bett sagt, ach ja, so hätte ich es vielleicht besser erklären können. Aber in dem Moment keine Ahnung, wie man das erklären soll. Man war ratlos. Und trotzdem glaube ich, dass es wahrscheinlich zu vielen Punkten gute Antworten gibt. Im Glauben geht es nicht darum, ja, Fragen gar nicht zu stellen oder denen gar nicht nachzugehen. So ein bisschen wie hier auch in dem Text. Also bei Nathanaels Frage, gäbe es eine Antwort, die das erklären würde? Nämlich, Jesus ist tatsächlich in Bethlehem geboren, musste mit seiner Familie nach Ägypten fliehen und dann, als sie wieder zurück nach Israel kamen, haben sie sich in Nazareth niedergelassen. Aber Philippus, jetzt hier in der Situation, wo er ihm die Frage gestellt wird, hat er keine Ahnung davon. Er ist Jesus gerade begegnet, hat was erlebt und steht jetzt hier. Und ich finde es total spannend, was Philippus dann macht. Also er tut nicht so, als ob er alles im Griff hat, dass er jetzt doch eine gute Antwort hat und erklärt ihm irgendwas, was er vielleicht sich ausdenkt. Oder er versucht auch nicht, das irgendwie wegzudiskutieren oder Nathanael zu belehren oder sagt, Nathanael, solche Fragen darf man beim Glauben nicht stellen. Du musst einfach glauben. Wie kannst du nur solche Fragen stellen oder was auch immer. Er sagt einfach nur, komm und sieh selbst. Auf eine Frage, wo er keine Antwort zu hat. Ich kann dir nicht alles erklären, aber ich habe was erlebt. Komm, schau es dir selbst an. Und ich glaube, das ist manchmal wahrscheinlich in solchen Situationen das Beste, was wir auch machen können. Leute sagen, okay, ich habe vielleicht nicht alle Antworten. Ich muss auch drüber nachdenken. Es ist gut, darüber nachzudenken. Aber ich habe da was erlebt. Schau es dir selber an. Da ist für mich etwas dran. Und ich wünsche dir, dass du vielleicht das auch erlebst. Nathanael scheint auf jeden Fall Philippus so weit vertraut zu haben, also ihre Freundschaft war wahrscheinlich so gut, dass er gesagt hat, obwohl er solche Skepsis und Zweifel an dem hat, was sein Freund ihm da sagt, dass er sagt, okay, ich komme mit dir mit. Und das ist mein letzter Gedanke, gesehen werden. Nathanael geht also mit Philippus zu Jesus und bevor sie überhaupt miteinander irgendwie Nathanael sich vorstellen kann, hallo, ich bin übrigens Nathanael, hört er, wie Jesus etwas zu ihm sagt. Jesus sagt zu ihm, siehe, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Für uns, wenn man das so hört, vielleicht auch in der Textlesung gerade, klingt das gar nicht so besonders spektakulär. Aber wenn wir den Text sehen und was dann passiert, merken wir, für Nathanael trifft das irgendwas. Vielleicht ist diese Beschreibung von Jesus etwas, wo er merkt, so sehe ich mich selbst. Ich bin doch jemand, der ehrlich ist, aufrichtig ist, der es ernst meint. Was auch immer es war, irgendwas löst es bei Nathanael aus. Und diese Skepsis, dieses Gefühl vielleicht der Überlegenheit beginnt so ein bisschen bei ihm zu bröckeln. Und ich frage mich, wie das so wohl geklungen hat, seine Frage. Vielleicht so ein bisschen, die er dann stellt, woher kennst du mich? Also woher kennst du mich? Wir haben es doch nie getroffen, Jesus. Woher weißt du etwas über mich? Und total spannend in dem Text ist, Jesus, wie er auf ihn reagiert, er kritisiert ihn auch gar nicht. Also er sagt sehr positive Sachen. Er sagt auch nicht, Nathanael, warum glaubst du nicht so Philippus? Du hast von mir gehört, warum bist du nicht irgendwie an mir dran? Warum zweifelst du? Sondern er sieht ihn so, wie er wirklich ist und er erkennt wahrscheinlich irgendwie eine Sehnsucht hinter der Skepsis. Er sagt sowas im Grunde wie Nathanael, du hast Vorurteile, du hast Fragen, aber ich kenne dich und ich sehe dich und ich verstehe dich. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Gespräche habt, ich glaube, sie sind gar nicht so häufig in unserem Leben. Gespräche mit Personen, vielleicht sind es irgendwie ein guter Freund, manchmal sind es aber auch Leute, die man irgendwo mal trifft und man kommt ins Gespräch, manchmal ist es vielleicht auch irgendwie ein Therapeut oder ein Coach oder was auch immer. Und man sitzt in dem Gespräch, manchmal erzählt man vielleicht auch einfach selbst sehr viel, aber man hat diesen Eindruck, ey, diese Person da gerade mir gegenüber, die hört mir ja wirklich zu und ich habe das Gefühl, die versteht mich. Weil ganz oft hat man das Gefühl, haben wir das Gefühl, dass Leute ein bisschen was von mir verstehen, aber so oft irgendwie auch nicht verstehen, was wirklich meine Herausforderungen, meine Fragen, meine Themen, meine Hoffnungen, meine Freuden irgendwie sind. Und ich glaube, solche Momente, wo wir das erleben, auf einmal, da ist ein Mensch, der uns wirklich versteht und der uns sieht, so wie wir gerade sind, das sind super kostbare Momente, auch wenn sie nicht so häufig sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Tiefe hier in dieser Frage von Nathanael, als Jesus das sagt, was für uns vielleicht so ein bisschen belanglos klingt, für ihn,
Jesus, woher kennst du mich?
Und es ist nicht nur, woher kennst du meinen Namen oder weißt du, wer ich bin, sondern Jesus setzt dann sogar noch einen drauf und sagt, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Und was genau unter diesem Baum passiert ist, wissen wir nicht. Steht hier nicht im Text, steht keine Erklärung zu. Auch die anderen, die dabei standen, die schon mit Jesus unterwegs waren, dachten, was, Feigenbaum? Vielleicht so eine kleine Notiz gemacht. Wir müssen Nathanael nachher mal fragen, was war da unter dem Feigenbaum? Aber, und das wird hier super deutlich, für Nathanael wird in diesem Moment klar, dieser Moment, das, was Jesus da unter dem Feigenbaum gesehen hat, das ist ein absolut persönlicher, bedeutsamer Moment für Nathanael gewesen. Vielleicht war es irgendeine Gebetszeit, ein Moment der Sehnsucht oder des Zweifels oder der Hoffnung, wo er da alleine saß, vielleicht so ein Feigenbaum, manchmal gehen die Blätter ganz weit runter, so ein Ort, wo er so ein bisschen alleine war, wo keiner ihn sehen konnte, wo er alleine gerade mal war. Und Jesus sagt jetzt, ich habe dich gesehen, als du unter diesem Feigenbaum siehst. Und das trifft Nathanael jetzt so persönlich, dass er weiß, dieser Moment war so persönlich, das kann eigentlich Jesus gar nicht wissen, was da war. Und auf einmal fällt so der Groschen bei ihm, sehen wir hier in dem Text, und er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Du bist wirklich der, wo Philippus gesagt hat, auf den wir warten. Er kann immer noch nicht alle Antworten auf seine Fragen, aber er erkennt, hier in Jesus ist jemand, der mich persönlich sieht, der mich versteht, der mich kennt, der mich meint. Und das ist der Anfang vom Glauben von Nathanael hier. Vielleicht kann man sagen, so die Glaubwürdigkeit von Philippus und ihrer Freundschaft hat dazu geführt, dass Nathanael sich auf den Weg gemacht hat, um mal zu gucken, was da mit diesem Jesus ist. Aber die Begegnung, was ihn überzeugt hat, war die Begegnung mit Jesus selbst, dass er ihn persönlich sieht und kennt. Und ich glaube, wenn man das noch nie erlebt hat, ist es vielleicht etwas, was irgendwie komisch klingt oder seltsam ist, dass da jemand ist, der einen kennt, in den guten Momenten und vielleicht auch in den herausfordernden Momenten, etwas Positives über mich sagt und irgendwie trotzdem mich sieht und mich versteht und vielleicht sogar mich liebt. Aber ich glaube, das ist das, was in den vielen Jahren, die ich jetzt als Pastor bin und wo Menschen irgendwann genau zu diesem Punkt gekommen sind und gesagt haben, boah, ich will mit Jesus jetzt irgendwie unterwegs sein. Ganz oft sind es genau solche Momente, wo Leute erzählt haben, ich habe Jesus irgendwie irgendwas erlebt, persönlich, dass ich gesehen werde. Dass nicht das einfach nur irgendwie eine gute Nachricht ist, die für irgendwie in dieser Welt steht, sondern die gilt für mich persönlich. Und vielleicht seid ihr, und ich bin mir sicher, dass einige auch hier sind, die gesagt haben, okay, so hat mein Weg mit dem christlichen Glauben, mit Jesus auch angefangen. Und das hat einen Unterschied gemacht. Es gibt eine andere Geschichte in der Bibel, will ich nur ganz kurz darauf eingehen, im ersten Buch Mose, ganz am Anfang in der Bibel, da gibt es eine Frau namens Hagar, sie ist schwanger, Sklavin, wird schlecht behandelt und flieht in die Wüste, ist total überfordert, wird nicht gut gesehen und in dieser Wüste begegnet ihr Gott. Und nach dieser Begegnung sagt sie etwas sehr Bemerkenswertes, was sehr ähnlich ist zu dem, was hier bei Nathanael erlebt. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich glaube, genau das erlebt Nathanael hier in diesem Moment. Jesus, der zu ihm sagt, da ist ein aufrichtiger Israelit, ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum, was auch immer da war. Nathanael erlebt, da ist ein Gott, der mich sieht. Tiefer als je ein anderer Mensch mich vielleicht kennen würde, tiefer als ich mich vielleicht selbst kenne, ist da jemand, der mich versteht, der mich sieht. Und wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir, dass Jesus und Gott das immer wieder für sich beansprucht, dass er ein Gott ist, der uns sieht, der uns kennt. Und dass manchmal in diesen ganz spektakulären Momenten, wie bei Nathanael, wo das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird, oder manchmal auch in so ganz kleinen Momenten, wo wir das manchmal erleben können, dass da ein Gott ist, der uns sieht. Letzte Woche ist bei uns zu Hause zum Beispiel unsere Spülmaschine kaputt gegangen. Nach 11 Jahren, ich war froh, dass die IKEA-Maschine so lange durchgehalten hat, aber selbst mein Papa konnte sie nicht mehr reparieren. Dann heißt es, sie ist wirklich kaputt. Und Ich weiß, wir hatten die Wochen jetzt davor, die letzten Wochen, Monate, einige große Ausgaben schon. Und mein Auto war was, wir waren gereist und verschiedenste Sachen, wo irgendwie verschiedene Summen irgendwie auf uns zukamen. Und es war einiges schon, was wir irgendwie ausgeben mussten, finanziell auf einmal. Und am Dienstag habe ich mich jetzt nach der Arbeit hingesetzt und habe gesagt, ich muss jetzt mal so ein paar Sachen irgendwie abarbeiten. Ich musste meine Steuererklärung noch bis Donnerstag abgeben, vielleicht... Habt ihr es auch noch kurz vor knapp gemacht? Stichtag war der 31. Genau, da habe ich gesagt, so, jetzt setze ich mich heute hin, ich mache die Steuererklärung und danach bestelle ich eine neue Spülmaschine, damit es losgeht. Und meine Steuersoftware, und die ist da meistens ziemlich genauso in den letzten Jahren, die gibt am Ende, schon bevor man dann wirklich den Bescheid vom Finanzamt kriegt, gibt die so eine Summe aus, so einen Betrag an, den ich wohl vom Finanzamt zurückbekomme. Und das habe ich gemacht, dann habe ich mich rangesetzt, habe eine Spülmaschine, am Wochenende hatte ich schon mal so ein bisschen geguckt, was für eine nehme ich, habe die Spülmaschine in den Warenkorb gemacht, gab noch so einen Rabattcode, den habe ich dann auch noch angewendet, irgendwie, das war super. Und dann steht auf einmal da im Warenkorb ein Betrag exakt 5 Cent unter dem, was meine Steuersoftware gerade angegeben hat, was ich wohl vom Finanzamt wiederbekommen werde. Für Außenstehende, für euch vielleicht irgendwie ein Zufall, es war eine sehr krumme Zahl, aber für mich war das an dem ein ganz besonderer Moment. Ich hatte mich morgens mit David noch ein bisschen drunter unterhalten, so gerade über Finanzen auch, und dass ich irgendwie trotzdem das Gefühl habe, ja, eigentlich sollte ich an bestimmten Stellen nochmal was geben. Und dann kam genau an dem Nachmittag dieses Steuersoftware, die Summe, und dann Warenkorb, wo nur 5 Cent weniger. Und für mich war das so ein Moment, der mich berührt hat. So, Gott sieht mich auch in diesen kleinen alltäglichen Dingen. Und Gott begegnet Menschen so persönlich immer und immer wieder, so dass man dann vielleicht fragt, ey Gott, woher kennst du das? Woher siehst du das? Woher weißt du das? Und Jesus nennt seinen Vater einen Gott, der ins Verborgene sieht. So bezeichnet Jesus Gott, so bezeichnet er sich selbst. Das ist das Faszinierendste am christlichen Glauben, dass Gott jemand ist, der das in uns sieht, was eigentlich allen anderen verborgen ist. Diese Momente, diese Gedanken, diese Gefühle, die wir vielleicht auch gar nicht einem anderen Person irgendwie ausdrücken könnten, er sieht es. Und ich habe die Woche bin ich mit jemandem 1,5 Stunden Auto gefahren, der kein Christ ist, und er hat mich gefragt, und ja, wie ist das, du bist Pastor, und wir haben uns unterhalten über den christlichen Glauben, und er hat gesagt, ja, was ist da wichtig, worum geht's da, und ich fand es total spannend, und das auch hier zu sehen, dass der christliche Glaube nicht in erster Linie irgendwelche Regeln sind oder irgendeine Weisheit oder ein Lehrsatz, den man doch jetzt bitte glauben sollte, sondern im Zentrum des christlichen Glaubens steht ein Gott, der mich persönlich kennt, der mich persönlich sieht, der uns persönlich kennt und sieht. Und vielleicht hattest du dieses Staunen auch schon mal darüber oder solche Momente wie mit der Spülmaschine. Vielleicht sitzt du aber auch gerade hier und denkst so, schön, dass der das da vorne erzählt. Ich würde sowas gerade gerne auch erleben. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass Gott mich sieht mit meinen Herausforderungen, mit meinen Fragen. Aber ich glaube, wo der Text uns so einlädt, wir haben es vorhin gesungen im ersten Lied, du bist, der du bist, du bleibst gleich, dass der Text dich einlädt, vielleicht so wie Nathanael zu kommen und zu sehen und zu gucken, ist Gott vielleicht immer noch so? Sieht Jesus dich immer noch? Mit deinen Fragen, er ist immer noch derselbe. Und die Begegnung zwischen Nathanael und Jesus endet damit mit ein bisschen komischen Versen, vielleicht ist das vorhin aufgefallen, denn Jesus geht noch weiter und er sagt dann, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, du wirst noch Größeres erleben. Du wirst sehen, wie der Himmel offen steht und die Engel Gottes zum Menschensohn hinauf und herabsteigen. Was meint Jesus hier mit dem Größeren? Auch hier sehen wir wieder, er spricht Nathanael in seiner Person ganz persönlich an. Denn er spielt hier auf eine Geschichte wieder an, die wir im Alten Testament finden, die Nathanael, als der sich auskannte, sicherlich wusste. Denn es ist die Geschichte von Jakob, ihr müsst gar nicht so viel über ihn wissen, ein Betrüger auf der Flucht vor den Folgen seines Handelns. Und er ist irgendwo in der Wüste unterwegs, damals in der Geschichte Jakob. Und irgendwann legt er sich hin zum Schlafen, nimmt einen Stein als Kopfkissen, wahrscheinlich nicht so bequem, und er schläft ein. Und in dieser Nacht, als er schläft, kriegt er einen Traum, eine Vision, und er sieht genau das. Er sieht so eine Leiter, wo vom Himmel zur Erde, auf der Engel hoch und hinabsteigen. Und ganz eindeutig ist es hier, was Jesus macht. Er greift hier dieses Bild auf, aber er ändert hier ein bisschen was. Denn er spricht hier auf einmal von dem Menschensohn, und damit ist er selbst gemeint, nämlich er bezieht dieses Bild auf sich. Er sagt hier sinngemäß, diese Leiter von der Verheißung, von dieser Vision, die Jakob einmal hatte, die bin ich. Ich bin die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ich bin der Ort, an dem das Göttliche und das Menschliche sich berühren. Ich bin der Weg zu Gott, für dich. Und für Nathanael bedeutet das, warum Jesus sagt, da ist noch so viel Größeres. Jesus ist nicht nur der ihn sieht, er ist nicht nur der ihn kennt, sondern ist ein Gott, der ihm begegnet. Es ist Gott, der ihm begegnet. Aber das Größere, von dem Jesus spricht, kommt für Nathanael erst noch. Es ist nämlich der Moment, in dem dieser Jesus nicht nur mit seinen Augen schaut und ihn sieht, sondern in dem dieser Jesus ans Kreuz geht mit offenen Armen, nicht nur um zu sehen oder zu verstehen, sondern um zu tragen. Nicht nur um ihn zu kennen, sondern um ihn zu retten. Denn am Kreuz, und das ist da, wo Jesus, glaube ich, hier auch schon mit anspielt, ist, dass er eine Verbindung schafft zwischen Gott und den Menschen, die vorher nicht möglich war, mit all dem, was in unserem Herzen ist, all dem, was uns trennt von diesem Gott, sagt er zu Nathanael, dieses Größere wirst du noch erleben, dass du Kontakt mit Gott haben kannst. Da wird sichtbar, wie weit Gott geht, um uns nahe zu sein. Da hängt, und das ist das, warum in unseren Kirchen ein Kreuz hängt, da hängt der Menschensohn, der Himmel offen, die Engel vielleicht sprachlos und alles für uns, weil er uns sieht und noch darüber hinausgeht, weil er uns liebt und weil wir gemeint sind. Und diese Leiter zwischen Himmel und Erde, das könnte man sagen, da wo wir eine Sehnsucht haben, dass es doch irgendwie was Größeres, was anderes gibt, diese Leiter, diese Verbindung ist durch Jesus auf einmal möglich. Jesus selbst ist der Weg aus Fleisch und Blut für dich und für mich. Und ich glaube, dieser Text, der lädt uns ein, genau das zu leben. Kommen und zu sehen, mit unseren Fragen, mit unserer Skepsis, mit unseren Zweifeln, mit unseren vielleicht auch manchmal Gleichgültigkeit dem Ganzen gegenüber. Und Jesus sagt, egal wo du dich gerade befindest, er sagt, komm und sieh selbst. Sieh, dass ich dich sehe mit dem, was in deinem Leben ist. Und siehe, dass ich noch so viel mehr für dich habe, nämlich dass ich in Verbindung zu Gott dich bringe. Ich bin Gott und ich will bei dir sein. Das Größte, was du dir im Leben vorstellen kannst. Und dazu lädt uns dieser Text ein. Komm und sieh, dass du gesehen wirst. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir für Jesus Christus. Ich danke dir, dass dein Sohn hier auf diese Welt gekommen ist. Und dass du, Jesus, nicht einfach nur eine Lehre bist oder eine Theorie oder eine Weisheit, sondern dass du ganz persönlich zu uns gekommen bist und ganz persönlich ein Gott bist, der Interesse an uns hat. Jesus, ich danke dir, dass du jeden einzelnen Menschen, der hier heute in diesem Raum ist, kennst und siehst und ihn wirklich siehst, so wie er wirklich ist. Weil ich glaube, dass du ihn gemacht hast